Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9Natree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ready Player One ist ein Science-Fiction-Roman von Ernest Cline, der eine sozial und ökologisch geschwächte Welt des Jahres 2045 entwirft. Für viele Menschen ist die Oasis ein umfassender virtueller Raum zum Lernen, Arbeiten, Spielen und sozialen Leben zur attraktiveren Alternative gegenüber ihrem Alltag geworden. Im Zentrum steht Wade Watts, ein Jugendlicher aus prekären Verhältnissen, der an einer weltweit verfolgten Schatzsuche innerhalb der Oasis teilnimmt. Der verstorbene Schöpfer des Systems hat sein Vermögen demjenigen versprochen, der eine Folge von Rätseln entschlüsselt. Diese Aufgaben sind eng mit der Popkultur der 1980er Jahre verbunden. Der Roman verbindet damit Dystopie, Abenteuer und Wettbewerbsstruktur, virtuelle Weltraumoper und eine zurückhaltende Liebesgeschichte. Sein Zweck liegt nicht allein in der spannungsorientierten Jagd nach dem Preisklein, untersucht auch, warum digitale Räume Zugehörigkeit ermöglichen. Wie wirtschaftliche Macht technische Infrastruktur prägt und weshalb Nostalgie sowohl Wissen bewahren als auch den Blick auf die Gegenwart verengen kann. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, die Oasis als Zuflucht und als Infrastruktur einer zerfallenden Gesellschaft. Die Oasis ist in Ready Player One mehr als eine besonders große Spielwelt. Sie fungiert als öffentliche Infrastruktur, weil Menschen dort Unterricht besuchen, Geld verdienen, einkaufen, Freundschaften pflegen und Unterhaltung suchen. Gerade diese Breite erklärt ihre soziale Bedeutung. Die reale Welt ist von Ressourcenknappheit, Armut und räumlicher Enge geprägt. Für Wade ist die virtuelle Umgebung daher nicht bloß Flucht, sondern ein Bereich, in dem Bildung, Mobilität und Selbstgestaltung eher erreichbar wirken. Cline stellt die Oasis jedoch nicht als einfache technische Erlösung dar. Der Zugang zu guter Hardware, Zeit und Wissen bleibt ungleich verteilt. Zudem kann die Bindung an den digitalen Raum die Zumutungen außerhalb des Netzes verdecken, statt sie zu lösen. Der Roman verbindet seine Zukunftskritik damit nicht primär mit einer neuen Maschine, sondern mit der Frage, wer die Bedingungen dieser Maschine kontrolliert. Dass eine einzelne Plattform zugleich Schule, Arbeitsplatz, Markt- und Freizeitort sein kann, macht sie für die Gesellschaft unverzichtbar und politisch angreifbar. Die Oasis zeigt so eine Dystopie, in der virtuelle Freiheit neben realer Abhängigkeit besteht. Diese Ambivalenz verleiht dem Roman über die Abenteuerhandlung hinaus seine tragfähigste gesellschaftliche Perspektive. Zweitens, die Ostereiersuche verwandelt Popkulturwissen in eine Machtressource. Der Wettbewerb um Hallidays Hinterlassenschaft gibt dem Roman seine klare Queststruktur. Um voranzukommen, müssen die Suchenden Hinweise deuten, historische Medien kennen und Rätsel in unterschiedlichen Bereichen der Oasis lösen. Entscheidend ist, dass Wissen hier nicht neutral bleibt. Wer sich intensiver mit Spielen, Filmen, Musik und Technik der 1980er Jahre beschäftigt hat, besitzt einen konkreten Vorteil gegenüber Millionen von Konkurrenten. Cline macht aus scheinbar nebensächlichem Fanwissen eine Form von kulturellem Kapital. Wades Erfolg beruht deshalb nicht ausschließlich auf Glück oder technischer Begabung, sondern auf langjähriger, konzentrierter Aneignung eines Archivs. Zugleich problematisiert der Roman diese Regel. Halliday hat seine persönliche Vorliebe zur Voraussetzung für sozialen Aufstieg gemacht und damit die Spielregeln einer globalen Öffentlichkeit nach seinen privaten Erinnerungen geformt. Die Rätsel würdigen Neugier, Recherche und genaue Beobachtung, aber sie bevorzugen auch jene, die genug Gelegenheit zur obsessiven Beschäftigung haben. Dadurch erhält die Schatzsuche eine doppelte Funktion. Sie erzeugt Tempo und Abenteuer, legt aber auch offen, wie kulturelle Referenzen Zugehörigkeit schaffen und andere ausschließen können. Das Buch feiert Fandom als produktive Kompetenz, ohne die willkürliche Macht seines Kanons völlig zu verdecken. Drittens. Nostalgie für die 1980er Jahre zwischen liebevoller Hommage und kritischer Begrenzung. Die Dichte der Verweise auf die 1980er Jahre ist das auffälligste stilistische Merkmal des Romans. Klassische Videospiele, Fantasy, Science Fiction. Musik und Filme bilden nicht bloß Dekor, sondern die Sprache, in der Hallidays Rätsel, Wades Selbstbild und große Teile der Oasis organisiert sind. Für Leserinnen und Leser mit entsprechenden Erfahrungen erzeugt dies Wiedererkennung und vermittelt, weshalb Fangkulturen detailgenaue Erinnerung so ernst nehmen. Gleichzeitig zeigt die Konzentration auf eine vergangene Popkultur ein begrenztes kulturelles Blickfeld. Hallidays Vorlieben werden aufgrund seines Reichtums und seiner technischen Schöpfung zu einem globalen Maßstab, obwohl sie aus einer individuellen Biografie stammen. Diese Verschiebung macht sichtbar, wie Plattformen bestimmte Archive aufwerten und andere Erfahrungen an den Rand drängen können. Der Roman reflektiert außerdem die Gefahr, dass Nostalgie Gegenwartsprobleme mit vertrauten Symbolen überdeckt. Wade muss lernen, dass das bloße Beherrschen von Referenzen kein Ersatz für Beziehungen, Verantwortung oder Urteilsfähigkeit ist. Literarisch bleibt die Hommage bewusst dominant, weshalb manche Anspielungen eher wie Namenserwähnungen als wie vertiefte Deutungen wirken können. Gerade diese Spannung gehört aber zur Wirkung des Buches. Es bietet nostalgisches Vergnügen und macht zugleich nachvollziehbar, warum Vergangenheitssehnsucht in einer unsicheren Zukunft so verführerisch wird. Viertens, Wettbewerb, Konzernmacht und die Folgen virtueller Konflikte in der realen Welt. Die Jagd um Hallidays Vermögen beginnt als offener Wettbewerb, entwickelt sich aber zu einem Konflikt zwischen unabhängigen Suchenden und einem Unternehmen, das die Oasis wirtschaftlich beherrschen will. Diese Gegenüberstellung schärft den politischen Kern der Handlung. Die unabhängigen Spieler verfolgen zwar ebenfalls persönlichen Gewinn und Anerkennung, doch sie verteidigen einen virtuellen Raum, der nicht vollständig auf Werbung, Gebühren und Kontrolle reduziert werden soll. Die Konzernseite betrachtet den Preis dagegen als Mittel, die Regeln einer bereits zentralen Infrastruktur zu übernehmen. Klein verbindet damit vertraute Fragen der Plattformökonomie mit einer Abenteuererzählung, was geschieht, wenn ein privater Akteur den Zugang zu Bildung, Kommunikation und Arbeit steuern kann. Welche Risiken entstehen, wenn Nutzerinnen und Nutzer vor allem als verwertbare Aufmerksamkeit erscheinen? Besonders wichtig ist, dass die Gefahren nicht im Virtuellen eingeschlossen bleiben. Die Konkurrenz beeinflusst Wades Sicherheit, seine Wohnsituation und seine Beziehungen außerhalb der Oasis. Der Roman widerspricht damit der Vorstellung, digitale Handlungen seien folgenlos oder weniger wirklich als körperliche Erfahrung. Seine Zuspitzung bleibt genretypisch und dramatisch, aber die Grundidee ist präzise Macht über eine digitale Umgebung, kann sich in ökonomischen Druck, Überwachung und reale Gewalt übersetzen. Der virtuelle Wettbewerb ist deshalb zugleich ein Kampf um gesellschaftliche Gestaltungsmacht. Schließlich, Wades Entwicklung vom isolierten Einzelspieler zur verantwortlichen Gemeinschaft, Wade Watts beginnt als sozial isolierter Erzähler, dessen Selbstwert stark an seine Kompetenz in der Oasis und an den Erfolg bei der Suche gebunden ist. Die Handlung stellt dieses Einzelspielerideal schrittweise in Frage. Um die Rätsel zu bewältigen und den Angriffen eines übermächtigen Gegners zu widerstehen, muss Wade Vertrauen aufbauen, Informationen teilen und die Perspektiven anderer akzeptieren. Seine Beziehungen zu Artemis, Ech, Shoto und Daito zeigen, dass virtuelle Bekanntschaften echte Loyalität und Verletzlichkeit einschließen können. Zugleich korrigiert der Roman Wades erste Annahmen über Menschen, die er nur über Avatare kennt. Identität im Netz ist gestaltbar, aber diese Gestaltbarkeit rechtfertigt weder Vorurteile noch die Reduktion anderer auf eine Projektion. Die Entwicklung des Protagonisten besteht daher weniger darin, immer bessere Spielzüge zu finden, als die Grenzen seiner Selbstbezogenheit zu erkennen. Er lernt, dass Wissen ohne Empathie und Erfolg ohne Verantwortung unzureichend bleiben. Diese Linie verhindert, dass die Schatzsuche ausschließlich als Triumph des genialen Einzelnen erscheint. Allerdings erzählt der Roman diesen Wandel mit dem Tempo eines populären Abenteuerromans und nicht mit psychologischer Feinzeichnung. Seine Stärke liegt eher in der klaren moralischen Bewegung Gemeinschaft, wird nicht als Gegensatz zur individuellen Begabung dargestellt, sondern als Bedingung dafür, dass Begabung sinnvoll eingesetzt werden kann. Zusammenfassend, Ready Player One richtet sich vor allem an Leserinnen und Leser, die rasantes Science-Fiction-Abenteuer, Computerspielkultur und Popgeschichte der 1980er Jahre miteinander verbunden erleben möchten. Vorkenntnisse sind nicht zwingend, denn die Schatzsuche besitzt eine verständliche Dramaturgie. Viele Anspielungen entfalten jedoch für Menschen mit Interesse an klassischen Spielen, Filmen und Fan-Communities eine zusätzliche Ebene. Auch für Leserinnen und Leser, die über virtuelle Welten, Plattformmacht und digitale Identität nachdenken wollen, bietet der Roman einen zugänglichen Ausgangspunkt. Sein intellektueller Nutzen liegt weniger in einer nüchternen Zukunftsprognose als in konkreten Fragen, warum werden digitale Räume zu sozialen Lebensräumen? Wie kann privates Eigentum öffentliche Teilhabe prägen? Und welche Grenzen hat eine Kultur der Nostalgie? Als Lektüre vermittelt das Buch zudem, wie eine Queststruktur Recherche, kulturelles Gedächtnis und Konflikt miteinander verzahnen kann. Gegenüber vielen Cyberpunk- oder Virtual-Reality-Romanen hebt es sich durch seine ausgesprochen spielerische, referenzreiche Erzählweise ab. Die Oasis ist keine abstrakte, technische Kulisse, sondern ein Ort, an dem Popkultur zu Rätselsprache, Statussymbol und politischer Ressource wird. Wer tief ausgearbeitete Nebenfiguren oder eine realistische Zukunftsanalyse erwartet, könnte die Vereinfachungen und die starke Abhängigkeit von Nostalgie als Schwäche empfinden. Wer jedoch eine energische Dystopie mit klarer Handlung und reflektierbarem digitalen Gegenwartsbezug sucht, findet ein prägendes Beispiel des populären Science-Fiction-Romans. Wenn Sie unterstützen möchten Ernest Klein, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.